Sie hören Kontrafunk aktuell am Freitag. Die Hoffnung war zwar nicht groß, aber sie war immerhin da gestern, dass es in Istanbul möglicherweise zu direkten Verhandlungen zwischen Wladimir Putin und Volodymyr Zelensky kommen könnte und man damit dem Kriegsende in der Ukraine zumindest einen Schritt näher kommt. Der Kreml-Chef hatte seinem ukrainischen Amtskollegen diese direkten Verhandlungen selbst angeboten. Zelensky war da und hat gewartet. Wer nicht kam, war Putin. Und so sagte auch Zelensky seine Teilnahme schließlich ab. Gespräche gibt es zwar trotzdem, nur eben auf Ministerebene und darunter. Eine vertane Chance oder Auftakt für mehr? Was ist jetzt von dieser Situation zu halten und gibt es überhaupt noch Hoffnung, dass dieser Krieg irgendwann mal beendet werden kann? Darüber habe ich gestern Abend mit dem Osteuropa-Historiker und Vorsitzenden der Eurasien-Gesellschaft Alexander Rahr gesprochen. Guten Abend, Herr Rahr.
Guten Abend.
Herr Rahr, warum schlägt Putin ein Treffen mit Zelensky vor an einem konkreten Tag und einem konkreten Ort und kommt dann nicht? Will er sich lustig machen über Zelensky und dessen Verbündete?
Also objektiver halber sollte man die Situation so schildern, wie sie tatsächlich ist. Die Sache ist die, dass unter sehr großem Druck der Vereinigten Staaten von Amerika, und dieser Druck wächst und der existiert schon seit einigen Monaten, seitdem Trump an der Macht ist. Putin weiß, dass die internationale Gemeinschaft, allen voran die Amerikaner, einen Frieden in der Ukraine fordern und wollen. Und für ihn jetzt die ganz große Entscheidung, wird Trump sich in der Frage fügen und dafür eine mögliche Zusammenarbeit mit den Amerikanern bekommen, über alle bisherigen Dimensionen heraus, oder wird er das sein lassen und wird den Krieg weiterführen? Ich denke, und man hat das ja auch gesehen, er hat sich für Verhandlungen ausgesprochen und entschieden, hat auch gleich gesagt, nachdem die amerikanische Seite und die ukrainische Seite die ersten Forderungen gestellt hat, nämlich eine 30-tägige Waffenruhe einzuführen, hat Putin dann auf diesen Druck nicht reagiert, sondern gesagt, ja, er ist für Verhandlungen, aber bitteschön direkte Verhandlungen in Istanbul, hat auch schon Istanbul beim Namen genannt. Er hat nicht davon gesprochen, dass er selbst dorthin fährt, obwohl die Weltöffentlichkeit natürlich davon ausgegangen ist, dass er selber dorthin fährt, um sich mit Zelensky und möglicherweise mit Trump dort zu treffen. Die Erwartungen waren sehr hoch, aber sie waren natürlich sehr hoch in den Medien. Was tatsächlich hinter den Kulissen gelaufen ist, wissen wir nicht. Die Sache ist jetzt nun die, dass Zelensky Putin ausgespielt hat und gesagt hat, ich fahre hin und warte auf dich und du bist ein Feigling, wenn du nicht kommst. Für Putin ist das natürlich ein Affront und er ließ sich von Zelensky so nicht vorführen und deshalb hat er gesagt, er kommt nicht. Andererseits kann er die Friedensverhandlungen nicht torpedieren. Das kann auch nicht Zelensky. Beide stehen unter gehörigem Druck der internationalen Gemeinschaft. Nicht nur der Amerikaner, sondern inzwischen auch der Europäischen Union, dass sich hier was bewegt. Und deshalb ist man dann übereingekommen, nach großem Hin und Her, dass man jetzt zwei niedrige Delegationen, aber von Spezialisten bestückt, nach Istanbul schickt, damit sie dort anfangen, die Verhandlungen zu führen, die dann zu einem gewissen Ende kommen müssen, an dessen Ende dann natürlich Zelensky und Trump und Putin die Unterschriften unter einen Friedensvertrag oder was immer leisten müssen. Für Putin ist das ein gewisser Sieg in dieser Frage, weil er jetzt durchgesetzt hat, dass die Istanbuler Verhandlungen, deshalb hat er auch Istanbul ins Spiel gebracht, die vor 3 Jahren schon mal stattgefunden haben, aber mit keinem Ergebnis geendet haben, im Frühjahr 2024, wenige Wochen nach Kriegsausbruch, die will er wieder fortsetzen. Und sein Narrativ, seine Erzählung ist die, wir waren für den Frieden, die Ukraine war eigentlich auch dafür, aber der Westen, vor allen Dingen das Vereinigte Königreich, England, hat diese Verhandlungen damals vor 3 Jahren torpediert und Zelensky zum Kämpfen aufgefordert und eben Siegeschancen prophezeit in Bezug auf Russland, die dann nicht eingetreten sind. So, das ist der Stand. Und jetzt werden wir in den nächsten Stunden sehen, wie weit diese Experten, und es sind Experten auf beiden Seiten da, Geheimdienstleute, Militärs, in der Tat Leute, die man überhaupt nicht kennt, die sind nicht wichtig auf der internationalen Bühne, aber hinter den Kulissen enorm einflussreich. Und sie wissen, was auf dem Feld passiert, auf dem Kampffeld. Und sie können wahrscheinlich die Details einer möglichen Friedenslösung, eines Waffenstillstands, der, denke ich, am Ende dieser Verhandlungen kommen wird, besser beurteilen und besser erkennen und vielleicht auch besser ausarbeiten als die Staatschefs, die sich eigentlich in diesen Dingen wenig auskennen.
Um vom Krieg zum Frieden zu kommen, müssen ja auch beide Seiten dafür bereit sein. Sind Russland und die Ukraine schon so weit, dass sie aufhören wollen zu kämpfen? Ist die Erschöpfung schon groß genug oder nur der Druck?
Das kann man sehr schwer beurteilen. Ich würde aus dem Bauch heraus sagen, ja. Es gibt zu viele Tote. Die Zahlen, die wir bekommen, die sind ja im Grunde genommen alle geheim, aber sind horrend, horrend auf beiden Seiten. Und man sieht ja auch Bilder inzwischen aus russischen Kleinstädten und aus ukrainischen Städten von versehrten jungen Menschen. Die Bilder sind nicht anzuschauen. Es ist grausam, was der Krieg da angerichtet hat. In der Ukraine sind mehr Menschen gestorben als im Afghanistan-Krieg, der 10 Jahre gedauert hat. Damals hat die Sowjetunion diesen Krieg geführt. Und er muss natürlich aufhören. Und vor allen Dingen ist der Druck der internationalen Gemeinschaft, übrigens auch der Inder und der Chinesen, inzwischen auch auf Russland, auf die Ukraine sehr groß, den Krieg zu beenden. Die Frage ist nur, wie? Keiner will als Verlierer dastehen und beide, sowohl Zelensky als auch Putin, glauben, dass sie noch genug Pfeile im Köcher haben, um einen großen Sieg oder jedenfalls keine Niederlage in diesem Krieg zu erleiden. Für Putin ist das wirklich ein Wabangspiel. Er hat sich ja Ziele gesetzt, die NATO-Erweiterung zu stoppen. Das wird ihm gelingen in diesen Friedensverhandlungen, weil die Ukraine zuletzt dann unterschreiben wird, dass sie der NATO nicht beitritt. Aber er wollte ja die NATO zurückdrängen und das wird er nicht können, weil der Westen und andere Staaten, wahrscheinlich auch die Vereinigten Staaten von Amerika, Truppen in der Westukraine als Friedenstruppen stationieren werden, um die Westukraine weiterhin zu schützen und Sicherheitsgarantien vor Russland zu geben. Also er kann dieses Ziel nicht erfüllen. Ein Regime-Change, das ihm vorschwebte vor 3 Jahren, wird auch nicht passieren. Zelensky sitzt heute fest im Sattel. Und das Einzige, was er als Sieg verkaufen kann, für sein Land, aber auch für sich selbst, für seine Machtposition und für die Historie, wenn Sie so wollen, sind Gebietserweiterungen für Russland. Das Wieder-Zurückholen russischer Erde, wenn Sie so wollen, Gebiete, die irgendwann mal zu Russland gehört haben, zurück in die Russische Föderation. Und er verlangt natürlich, dass 4 Regionen, also 4 große, riesige Gebiete, die so groß sind wie einzelne Länder in Osteuropa, dass sie alle jetzt russisch werden sollen. Er hat aber nur Teile dieser Region tatsächlich mit seinen Truppen okkupiert. Viele dieser Regionen sind noch unter ukrainischer Kontrolle und gehören der Ukraine. Und jetzt kommt das Problem. Putin hat nicht die Kraft, scheinbar nicht die Kraft, militärische Kraft, sie alle zurückzugewinnen. Aber er fordert von der Ukraine für den Waffenstillstand, für einen Friedensvertrag die Aufgabe dieser Territorien, also alle 4 Gebiete an Russland. Das kann Zelensky nicht akzeptieren. Das akzeptiert auch die Europäische Union nicht. Trump akzeptiert einen Kompromiss, wo er sagt, die Gebiete, die heute unter russischer Verwaltung, unter russischer Kontrolle, unter russischem Militär stehen, gehören nicht anerkannt, aber sind halt russisch. Damit muss der Westen leben und die Ukraine leben. Man kann mit dem Krieg diese Situation nicht weiter verändern. Aber die Rumpf-Ukraine oder der große Teil der Ukraine muss dann weiterhin in die EU oder eine Art Protektorat des Westens werden. Mit Geldern, die dann aus dem Westen kommen sollen in die westlichen Regionen der Ukraine. Übrigens, deshalb hat er auch den Rohstoffvertrag mit der Ukraine abgeschlossen. Das will der Putin scheinbar aber auch nicht. Er will aufs Ganze gehen, er sucht eine Maximallösung, aber für Zelensky steht auch alles auf dem Spiel, wenn er Gebiete abtreten muss. Das wären ja riesige Gebiete in der Ukraine, die er dann verliert. Und 40% der Bodenschätze der Ukraine würden auch an Russland gehen, wird er sich wahrscheinlich machtpolitisch kaum mehr in der Ukraine halten können. Er wird einen großen Teil seines Landes aufgeben, an Russland verlieren. Für ihn unannehmbar. Und das ist die Krux der ganzen Geschichte. Wir sind in einer Sackgasse. Wie man das alles löst, weiß kein Mensch. Das Einzige, auf was alle hoffen, ist, dass wenigstens, wenn schon kein Friedensvertrag kommt und kein Abkommen erzielt wird über diese Gebietsumverteilung oder über eine neue Frontlinie, dass wenigstens für 1 Monat oder vielleicht für ein halbes Jahr ein Waffenstillstand kommt, der den Krieg beendet.
Deutschlands neuer Außenminister Wadephul hat den Vorschlag Putins für diese Verhandlungen als Reaktion auf eine neue Lage gedeutet. Er sagte, Putin wüsste, dass sich die Position Russlands in diesem Krieg künftig eher verschlechtern werde. Ist da was dran?
Also ich sehe das als Experte, wenn Sie erlauben, dass ich mich so nenne in unserem Gespräch, anders. Ich glaube, dass Russland langsam, aber trotzdem militärisch auf dem Vormarsch ist, seit 2 Jahren. Die Frage ist nur, was das bedeutet. Die Russen gewinnen jeden Tag millimeterweise neues Territorium in der Ukraine. Und von der Manpower her sind die Russen den Ukrainern weiter zu überlegen, weil sie viel mehr Menschen rekrutieren können als Soldaten und Offiziere, als es die Ukraine machen kann. Die westlichen Waffen haben der Ukraine geholfen, den russischen Angriff standzuhalten und zu verhindern, dass die Russen die Gesamtukraine eingenommen haben. Aber diese Waffen reichen nicht aus, um die Russen zurückzudrängen und ihnen das eroberte Land wieder wegzunehmen. Deshalb haben wir eine Pattsituation, aber eine Pattsituation, die langfristig, wenn der Krieg jetzt noch 2, 3 Jahre dauern würde, was ich nicht hoffe, was schrecklich wäre, aber vielleicht wird es so sein, dann werden die Russen letztendlich mehr Territorien erobern, als die Ukraine sich die verlorenen Territorien zurückholen werden.
Wie ist die Situation in der Ukraine? Sie sagten, es gibt unheimlich viele Tote und Verletzte, Verwundete. Stehen denn Politik und Bevölkerung wirklich noch hinter Selenskys Kurs, der ja heißt Verteidigung um jeden Preis? Oder gibt es da auch schon Stimmen, die sagen, wir wollen Verhandlungen? Was steht da im Raum, worauf man verzichten würde?
Also in der Ukraine, ein Land, wo die Meinungsfreiheit offener ist als in Russland, hört man sehr viele Stimmen, auch in den Blogs von ehemaligen Politikern und sogar Beratern von Selenskyj, die Selenskyj dazu auffordern, Frieden mit Russland zu schließen. Auch ein Mann wie Klitschko, der Oberbürgermeister von Kiew, ein bekannter Mann im Westen, der keine Sympathie, natürlich im Gegenteil, zu Russland hegt, hat neulich gesagt, wir müssen Territorien abgeben, um den Frieden und einen Waffenstillstand zu bekommen, weil dieses Sterben kann so nicht weitergehen. Also Selenskyj steht natürlich auch von dieser Kreise unter Druck. Und ich bin sicher, dass auch in Russland selbst, in einzelnen Ministerien und in Machtzirkeln Putin vielleicht nicht aufgefordert, das kann man in Russland schwierig, aber auch gebeten wird, wirklich in Betracht zu ziehen, dass ein Kriegsstopp jetzt mehr Vorteile für Russland bringt als ein Weiterführen des Krieges. Und was der Vorteil für Russland bedeuten würde, habe ich Ihnen gesagt. Das ist einerseits natürlich diese ukrainischen Gebiete, die jetzt russisch werden, die besiedelt werden können, vielleicht mit zurückkehrenden Ukrainern oder Russen oder einer russischen Industrie, die dorthin kommt. 40% der Bodenschätze der Ukraine werden dann in den Besitz Russlands übergehen. Und vor allen Dingen, und das ist, denke ich, das wichtige Argument, dass der Putin immer wieder von auch seinen Leuten, wie Dmitriev zum Beispiel, der die Verhandlungen mit Amerika führt, ein Wirtschaftsmann, immer wieder hört, ist, warum brauchen wir jetzt unbedingt den Krieg, wenn wir über den Frieden eine historische ökonomische Partnerschaft auch in Fragen der Energie mit den Amerikanern bekommen könnten, von denen wir wirklich profitieren können und wie wir sehr viel Geld verdienen können oder wieder eingeführt werden in die große globale Wirtschaft. Diese beiden Strömungen gibt es für und gegen den Krieg sowohl in der Ukraine als auch in Russland.
US-Präsident Donald Trump hat sich das alles ja offenbar etwas einfacher vorgestellt. Hat er Putin falsch eingeschätzt? Hat Trump seinen eigenen Einfluss überschätzt?
Na, jetzt warten wir erstmal ab. Anders als das in den westlichen Medien immer dargestellt wird, wo Trump als ein Trottel oder als ein Vollidiot bezeichnet wird, denke ich, dass er mit seiner antipolitischen Haltung doch Erfolg hat. Ich meine, immerhin hat er es geschafft, zwischen Indien und Pakistan zu vermitteln und den Krieg dort, einen Atomkrieg zu verhindern. Er führt erfolgreiche, so wie ich das beobachten kann, Gespräche mit dem Iran. Er hat jetzt Syrien als Staat anerkannt. Er kümmert sich über den Nahostkonflikt viel erfolgreicher, als das die Europäer tun oder die Chinesen. Und ich denke, er wird auch in der Ukraine-Krise letztendlich einen persönlichen Sieg davontragen. Ich sage das mal sehr vorsichtig, weil ich spekuliere jetzt natürlich, aber mein Gefühl sagt mir das, dass weder Selenskyj und Putin sich gegen Trump stellen können. Wenn Putin sich gegen Trump stellt und alle seine Pläne, diesen Trumpschen Plan in den Mülleimer wirft und sagt, interessiert dich nicht, ich kämpfe noch 3 Jahre weiter, dann wird er die Amerikaner nicht nur verlieren, sondern massiv verärgern. Und dann wird Trump, das ist natürlich die Hoffnung der Europäer und der Ukrainer, wieder die NATO stärken wollen, sich wieder den Schulterschluss mit der EU leisten und wieder aufrüsten und vielleicht ganz schwere Sanktionen zusammen mit den Europäern gegen die Russen erlassen. Sanktionen, die bisher Russland kaum wehgetan haben, weil China und Indien Russland helfen, die Sanktionen zu umgehen. Aber mal sehen, welche Pfeile dann noch der Westen, Trump selbst gegen Putin im Köcher haben werden, die möglicherweise dann doch zu einer Wende im Krieg kommen können. Aber damit rechne ich nicht. Ich rechne wirklich damit, dass diese Verhandlungen jetzt langsam beginnen. Sie werden schwierig und sie werden auch von Niederlagen und Stopps begleitet werden. Aber letztendlich gibt es zu ihnen keine Alternative. Am Ende wird es, das glaube ich, eine Waffenruhe geben. Ob dann ein Friedensvertrag Ende 25 oder 26 möglich sein wird, wird man aus diesen Verhandlungen dann sehen.
Sie haben schon erwähnt, China und Indien machen Druck auf Putin. Wieso haben diese beiden Regierungen Einfluss auf ihn?
Na, weil sie die einzigen Türöffner, Verbündeten Russlands im wirtschaftlichen Sinne in Asien sind. Sie helfen Russland dabei, sich von Europa wegzuorientieren Richtung asiatischer Märkte, Richtung Eurasien, Richtung Bildung neuer Sicherheits- und Wirtschaftsstrukturen in Asien. Und das sind Staaten, die zu Russland stehen. Und das Problem ist immer, dass wir in Europa oder im Westen nicht die Interessen der Inder und der Chinesen erkennen wollen. Wir denken immer, sie müssen auf der Seite des Westens stehen, weil Russland böse ist. Sie müssen Russland auch bestrafen und isolieren und das tun, was der Westen von ihnen verlangt, nämlich auch Sanktionen gegen Russland einzuführen. Sie pfeifen aber auf unsere Bitten und auf unsere Forderungen im Westen. Sie sagen, der Westen ist selbst schuld. Und es kommt dann auch wiederum das Narrativ hoch vom alten Kolonialismus des Westens in Asien, für den sich auch diese Länder wie China und Indien rächen wollen. Und für die ist es aus meiner Sicht auch vielleicht sehr vorteilhaft jetzt, ich sage das mal sehr vorsichtig, vorteilhaft, dass Russland sich so in den Kampf wirft mit dem Westen und versucht, den Westen auch zu schwächen, weil eine geschwächtere NATO oder eine geschwächtere EU, kein Ende der EU oder keine zerstörte EU, aber eine geschwächte wirtschaftliche EU ist dann in Verhandlungen mit China und Indien vielleicht für diese beiden Staaten angenehmer und leichter zu handeln als eine EU wie bisher, die die Weltwirtschaft nach ihrem Gutdünken dominiert hat.
Die EU hat sich jetzt plötzlich wieder mit Großbritannien zusammengetan. Welche Rolle spielen diese Länder in dem ganzen Konflikt?
Also die Europäische Union ist erst einmal in Bezug auf Russland gespalten. Wir können nicht von einer gesamten EU sprechen oder Europäern, die alle dasselbe wollen. Ich würde sagen, wir haben es mit London, Paris und Berlin zu tun, den drei Hauptstädten der drei wichtigsten europäischen Länder. Und diese Länder wollen eine Art europäischen Norden bilden, weil auch aus ihrer Sicht der alte Westen so nicht mehr existiert und auch das transatlantische Bündnis auch Risse bekommen hat. Aber im Norden Europas soll es dann eine neue Rüstungsindustrie geben, eine neue Kraft, möglicherweise ein starkes Kerneuropa, das dann in der Lage ist, auch die erste oder zweite Geige in der großen Weltpolitik zu spielen und vor allen Dingen den Kampf mit Russlands Imperialismus, wie man das hier im Westen sagt, und mit der russischen Großmacht aufzunehmen und Russland einzudämmen. Nicht nur Russland, sondern China und andere. Es gibt diese Perspektiven, es gibt diese Strategien im Westen, die sehen wir. Dafür muss sich die Europäische Union militarisieren. Sie wird das tun, wobei ich sehe, dass vor allen Dingen heute Deutschland das Geld vielleicht noch theoretisch dafür hat. Die anderen Staaten wie Großbritannien haben das Geld nicht und Frankreich auch nicht. Deshalb ist natürlich all das Gerede von dieser großen Militarisierung manchmal auch in der Tat nur Gerede. Man muss sehen, wie sich das in den nächsten Jahren entwickelt. Aber man muss natürlich auch die Perspektive und die Strategien der Regierungen von Paris, London und Berlin heute sehr gut begutachten und verstehen, analysieren und zu sehen, wie Europa sich massiv vor unseren Augen verändert und wie wir möglicherweise in einen schweren, schwerwiegenden und längeren Konflikt mit Russland und vielleicht auch mit anderen Ländern geraten werden.
Stehen diese europäischen Länder, die Sie gerade alle genannt haben, einem schnellen Friedensschluss in der Ukraine im Wege?
Wissen Sie, für die von mir drei genannten Länder, und ich kann nicht für Spanien, Italien sprechen, ich glaube, dass diese Länder auch Ungarn, Griechenland, sie wären alle bereit, im Friedensschluss, egal wie er aussieht, zuzustimmen, weil für sie Krieg furchtbar ist. Und sie wollen teilweise auch die wirtschaftlichen Beziehungen mit Russland wieder aufnehmen. Aber für London, Paris und Berlin spielt hier Geopolitik eine sehr große Rolle und natürlich die Stärke Europas. Und sie sind auch die Führungsmächte hier. Zu denen gesellt sich auch noch Polen. So, und für diese Länder ist eine Niederlage der Ukraine, Gebietsverluste in der Ukraine, eine Katastrophe. Weil eine zerrupfte Ukraine für ein großes Problem für die Wirtschaften Europas darstellen wird. Stichpunkt Migrationen aus dem Osten nach Westen, aber auch jahrzehntelange finanzielle und wirtschaftliche Unterstützung einer kaputtgeschossenen Ukraine, was Europa nicht will und sich nicht leisten kann und nicht leisten will. Und vor allen Dingen hat man natürlich Angst, dass ein Russland, das seine Grenzen weiter nach Westen verschiebt und dann auch noch massiv aufrüstet in der Ukraine und vielleicht auch noch Teile der ukrainischen Militärinfrastruktur übernimmt in dieser Region, ja, aus der Zeit der Sowjetunion, dass damit Russland massiv doch gestärkt werden könnte und nicht geschwächt werden könnte. Und das würde für die NATO nichts Gutes bedeuten. Das würde letztendlich auch zu einer großen Schwächung nicht nur der NATO beitragen, sondern die Sicherheitsarchitektur Europas, so wie sie 1990/91 entstanden ist, in Frage setzen.
Über die Chancen der neuen Friedensgespräche zwischen der Ukraine und Russland in Istanbul habe ich mit dem Osteuropa-Historiker und Vorsitzenden der Eurasien-Gesellschaft Alexander Rahr gesprochen. Herzlichen Dank für Ihre Erläuterungen.
Gerne.